Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Stichmann.
Hier wird wie im wilden Westen rumgeballert. Zitat Uwe Jakob, Kölner Polizeipräsident, Januar 2019. In Köln war es nämlich auf offener Straße zu einer Schießerei zwischen zwei Rockerbanden gekommen. Hells Angels gegen Bandidos. Dezember 2018, kurz vor Weihnachten, wird in der Wiener Innenstadt ein Mann erschossen. Eigentlich wird er hingerichtet und sehr wahrscheinlich war er Mitglied einer Gang vom Balkan. Und dann noch ein ganz wilder Fall, auch jetzt im Januar in Berlin, wird Arafat Abu Chaker verhaftet, Chef eines arabischen Clans in Berlin, weil er Bushidos Kinder entführen wollte. Also das wird ihm zumindest vorgeworfen. Beispiele für organisierte Kriminalität und vor allem der Gewalt, die diese organisierte Kriminalität mit sich bringt. Für all diese Banden, ihre Strukturen und ihre Methoden gibt es aber vielleicht so etwas wie einen Prototyp. Die Mafia, wie sie sich in den 1920er Jahren in den USA etabliert hat. Und auch für diese Gewalt gibt es sowas wie einen Prototyp, nämlich den Valentinstag 1929. In Chicago. 7 Tote, 7 Männer, durchlöchert von Kugeln aus Thompson-Maschinengewehren.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Wir sind heute in der Windy City, Matthias. Grüß dich.
Well, well.
Chicago, Ende der 20er Jahre, 1929. Und es ist nicht nur windig in Chicago, sondern da rennen eben auch eine Menge windige Leute rum. Die Mafia, organisiertes Verbrechen im Allgemeinen und Gewalt an der Tagesordnung. Gewalt wie zum Beispiel beim Valentinstag-Massaker, das ist ja unser Thema heute hier in der Sendung. Wie sah das denn so aus in den USA in den wilden 20er Jahren?
Naja, also die USA mussten sich natürlich auch erstmal von den Folgen des Ersten Weltkriegs erholen. An dem hatten sie ja teilgenommen auf Seiten der alliierten Gegner Deutschlands. Sie hatten vielen Staaten, die auch an diesem Krieg beteiligt waren, hohe Kredite gewährt und die sollten nun natürlich zurückfließen. Und im Verlaufe der 20er Jahre entwickelte sich dabei so etwas Ähnliches wie in unserer Lebzeit bei der Rettung maroder Euro-Staaten etwa Griechenlands. Mhm. Also wurde Geld unter anderem deshalb nach Europa gepumpt, damit die Schulden in den USA zurückbezahlt werden konnten. Es bestand also eine, sagen wir mal, enge finanzielle Abhängigkeit zwischen einigen Staaten Europas und eben den USA. Ansonsten hielten sich die Amerikaner aus den Konflikten in der Welt raus. Man nannte das damals Isolationismus.
Okay, also abgesehen von Finanzgeschäften, außenpolitisch hatten sich die Amerikaner so ein bisschen isoliert. Was war denn innenpolitisch dann so los?
Auch ähnlich wie heute. Da debattierten die Menschen nämlich über Einwanderung und über Flüchtlinge und über die Frage, wie viele Menschen einreisen sollten und wie man mit den neuen Bürgern eigentlich umgehen könnte. Mit dem Immigration Act wurde die Zahl der legalen Einwanderer auf 2% derjenigen Menschen beschränkt, die vorher schon aus diesem Land in die USA eingewandert sind. Also, wenn Italiener kamen und schon 2% Italiener da waren, war die Grenze zu. Mhm. Die Folge war eine relative Abschottung, vor allem gegenüber afrikanischen und natürlich asiatischen Staaten. Aber bedeutender und für die mafiösen Strukturen im Land auch wichtiger war der 18. Zusatzartikel zur Verfassung, der am 16. Januar 1919 ratifiziert wurde. Das war ein landesweites Verbot, Zitat, der Herstellung, des Transport und des Verkaufs von Alkohol.
Die sogenannte Prohibition.
Die beginnt jetzt und endet erst 1933 und die bot natürlich vielen Organisationen ein reichhaltiges, allerdings eben auch kriminelles Betätigungsfeld, nämlich den Handel mit Alkohol.
So, und der war ja illegal, dieser Handel mit Alkohol, und war im Grunde das, worüber sich die Banden in Chicago unter anderem dann bekriegt haben, ne? Also wer da die Vormachtstellung hatte in diesem Alkoholhandel.
Das kann man sich auch gut vorstellen. Also eine Ware, nämlich Alkohol, die war illegalisiert worden und damit stieg natürlich automatisch der Preis und der Kampf um die Absatzmärkte, also Bars, Tanzlokale, Vergnügungsstätten und illegale Trinkhallen, vor allem dieser Kampf wurde natürlich auch entsprechend härter.
Wobei es damals wie heute in Sachen organisiertes Verbrechen ja auch nicht nur um Alkohol ging.
Nein, es gab zum Beispiel so etwas wie Revierkämpfe, also die Verteidigung des eigenen Bezirks, in dem man natürlich nicht nur den Alkohol schmuggelt, sondern auch das Drogengeschäft und natürlich auch die Prostitution unter Kontrolle halten wollte. Obendrein gab es regelrechte Erbfolgekriege, also wenn einer Gang der oberste Boss umgekommen war oder vielleicht auch sogar eines natürlichen Todes gestorben war, das konnte dann durchaus blutig werden und nicht selten übernahmen Killer aus anderen Bundesstaaten einen Mord, weil Mord nicht über Bundesgrenzen hinaus verfolgt wurde. Also, hatte jemand eine solche Tat zum Beispiel in Chicago verübt, dann war er in New York vor polizeilicher Verfolgung sicher.
Aha.
nicht aber vor den Rächern seines Opfers. Und für die galt natürlich das Gleiche. Also Mord in New York und dann schnell nach Chicago.
Meine Herren, apropos New York und Chicago, da hast du jetzt so zwei große Städte angesprochen, aber Chicago gilt ja schon auch in so Verbrecherfilmen und so immer als Zentrum der Mafia und des organisierten Verbrechens. War das wirklich so?
Naja, also in den Gangsterfilmen, von denen du sprichst, da wurde das so dargestellt, aber es entspricht eben nur teilweise der Realität. Chicago war eigentlich vielmehr eine Jazzmetropole, in der die Größen wie Louis Armstrong allabendlich trompeteten und den Chicago Jazz etablierten. Es lebten dort viele Schwarze und viele Muslime. Hier wurde später von Jesse Jackson eine schwarze Bürgerrechtsbewegung gegründet und hier hob Elijah Muhammad die Nation of Islam aus der Taufe, der in den 60er Jahren der Boxweltmeister Cassius Clay alias Muhammad Ali beitrat. Aber gleichzeitig hatten sich eben auch Gangsterbosse wie Bugs Moran, der Italiener Johnny Torrio oder eben auch der zu großer Bekanntheit gekommene Al Capone in Chicago niedergelassen und der Stadt zumindest am Ende der 20er Jahre einen durchaus zweifelhaften Stempel aufgedrückt.
Jetzt hast du gerade einen großen Namen erwähnt. Al Capone, ein Mann, der wahrscheinlich auch in das Valentinstag-Massaker verstrickt war. 1929, unser Thema heute in eine Stunde History. Chicago und die USA in den 20er Jahren. Wie es da aussah und wie es zwischen den Banden des organisierten Verbrechens zur Sache ging, das haben wir euch eben schon erzählt hier in einer Stunde History. Und einen Höhepunkt dieser Bandenkriege stellt das Valentinstag-Massaker dar. Felix Schledde ist unser Kronzeuge.
Tatort Chicago, 2122 North Clark Street. 7 Männer sind tot, niedergemäht mit Maschinengewehren. Die Opfer, Gangster der Northside Gang. Das Datum: Donnerstag, der 14. Februar 1929. An diesem Valentinstag gibt es nur bleihaltige Pralinen für die schweren Jungs. Okay, sorry, stopp.
Bleihaltige Pralinen für die schweren Jungs? Wer hat sich das denn ausgedacht?
Was denn? Ich meine, das passt doch perfekt. Wir sind in den 20ern, Prohibitionszeit, Gangster. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie nach einem schlechten Hollywood-Film, aber das ist wirklich so passiert.
Naja, vielleicht würde es mir ja helfen, wenn ich wüsste, was genau da passiert ist.
Okay. Pass auf, wie gesagt, wir sind in den 20ern, Prohibitionszeit, und in Chicago, da kämpfen zwei Gangs um die Kontrolle über das Alkoholgeschäft und um das organisierte Verbrechen. Ne? Auf der einen Seite, da steht die Northside Gang rund um ihren Boss George Bugs Moran, und die besteht vor allen Dingen aus amerikanischen Polen und Iren. Und auf der anderen Seite...
Hat das mit Al Capone zu tun? Kennt man ihn deswegen?
Ja, genau. Auf der anderen Seite steht Al Capone mit seinem Chicago-Outfit.
Okay. Und Al Capone ist schuld an den Morden, ja?
Ja, das ist jetzt die Frage, denn offiziell weiß man bis heute nicht, wer die Täter waren. Pass auf, ich habe den Tathergang da aufgeschrieben auf den Zetteln. Lass uns das doch einfach nachspielen, okay?
Naja, gut. Also, es ist der 14. Februar 1929, kurz vor 10:30 Uhr morgens, ja?
Genau. Und in der Werkstatt in der North Clark Street sind 7 Männer zusammengekommen. Peter und Frank Gusenberg, Albert Kaczelek, Adam Heyer, Reinhard Schwimmer, Albert Weinschenk und John May. Und 6 von ihnen sind Gangster der Northside Gang. Nur May nicht, der ist einfach nur Automechaniker. Und sie alle warten auf ihren Boss, Bugs Moran. Der hat das Treffen nämlich aus einem bestimmten Grund einberufen. So, und jetzt mach du mal so als Bugs Moran am Telefon.
Wir müssen reden. Der Mordversuch letzten Monat vor dem Chepierre Club darf nicht unbeantwortet bleiben.
Ja, sehr gut. Aber Moran ist spät dran. Und gerade als er ankommt, sieht er, wie ein Cadillac der Polizei vor dem Hintereingang der Werkstatt hält. Und 2 Polizisten steigen aus, betreten die Werkstatt und, also nach späteren Rekonstruktionen, wissen wir, dass sie die Männer da drin zusammentreiben.
Los! Alle die Waffen hergeben und an der Wand dort drüben aufstellen!
Und als sie da mit dem Gesicht zur Wand stehen, da lassen die beiden falschen Polizisten 2 weitere Männer rein. Die sind beide in Zivil, aber mit Thompson-Maschinengewehren bewaffnet.
Soll ich da jetzt irgendeinen markigen Spruch raushauen? Sowas wie... Von Mr. Capone mit Liebe. Und dann...
Nein, die sagen nichts. Also, außerdem wissen wir offiziell ja gar nicht, ob es Al Capone war. Was wir aber wissen, ist, dass die beiden Gangster in Zivil sich anschließend von den falschen Cops mit erhobenen Händen abführen lassen und gemeinsam im Cadillac abrauschen. Und am nächsten Tag ist das Massaker natürlich die Schlagzeile in allen amerikanischen Zeitungen.
4 Gangster töten 7 Rivalen. 7 der Moran-Gang massakriert. Opfer an der Wand aufgereiht. Eine Salve tötet alle.
Sieben Männer abgeschlachtet in Massaker von Chicagoer Gangstern.
Oh ja, sehr gut, das klang gut. Das war richtig schön reißerisch, ja. Flüsterkneipen in ganz Chicago werden durchsucht, die üblichen Verdächtigen werden zusammengetrieben und zwei wohlhabende Bürger spenden sogar Geld, um ein ballistisches Labor zur Untersuchung der Kugeln und Waffen auf die Beine zu stellen. Und das ist das erste Labor seiner Art überhaupt.
Und trotzdem kennt bis heute niemand die Täter. Also werden am helllichten Tag sieben Männer erschossen und Zeugen beobachten die Täter, sogar noch beim Verlassen des Tatorts.
Ja.
Und niemand wird festgenommen? Die Polizei steckt doch mit Capone unter einer Decke.
Ja, pass auf, es wird ja noch besser. 1935 nimmt das FBI nach einer Schießerei einen Mann namens Byron Bolton fest. Und der behauptet jetzt, an der Planung des Valentinstagsmassakers beteiligt gewesen zu sein. Hier, pass auf, du hast da einen so einen Zettel liegen. Das ist ein Schreiben von FBI-Direktor J. Edgar Hoover von 1936 an den Generalstaatsanwalt Joseph B. Keenan. Das kannst du auch nochmal vorlesen.
Soll ich wieder lesen, ja?
Ja, mach mal, aber diesmal mit Schreibmaschinen-Sound, bitte.
Bolton hat ausgesagt, dass die Personen, die das Massaker durchgeführt haben, Fred Goetz, Gus Winkler, Fred Burke, Ray Nugent und Bob Carey waren. Bolton hat außerdem Special Agents dieses Büros darüber informiert, dass der Leiter der Kriminalabteilung von Chicago zur Zeit des Massakers auf der Gehaltsliste des Capone-Syndikats stand. Er bekam $5,000 die Woche und informierte die Mitglieder des Syndikats dafür über Buck Moranes Aufenthaltsort.
Aber das FBI hat nichts davon veröffentlicht, weil es halt ein Mordfall auf bundesstaatlicher Ebene war und es deswegen gar nicht eingreifen durfte oder auch überhaupt eingreifen wollte. Und außerdem hat man zu dem Zeitpunkt Capone sowieso schon für Steuerhinterziehung angekriegt.
Und deswegen bleibt das Massaker bis heute offiziell ungeklärt.
Ja, genau.
Okay, ja, dann haben wir es ja. Machen wir Mittagspause? Ich habe jetzt Lust auf Italienisch. Essen geht auf mich.
Ja gut, das ist ein Angebot, das kann ich nicht ablehnen.
Sieben Tote, durchlöchert von Kugeln aus Thompson-Maschinengewehren. Am Valentinstag, das Valentinstag-Massaker. Unser Thema heute hier in 1 Stunde History.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde History.
Dann sezieren wir dieses Valentinstags-Massaker doch nochmal. Bandenkriminalität, Bandenkriege eigentlich 1929 in Chicago. Und wir reden mit Günther Becker, Dokumentarfilmer, der nebenbei die Website True Crime Story betreibt und Fachmann ist, kann man sagen, für legendäre Kriminalfälle. Hallo, Herr Becker.
Schönen guten Tag.
Sagen Sie doch nochmal, Herr Becker, worum ging es hier eigentlich bei dem Massaker? Fangen wir an mit den Tätern. Wer hat es verübt, das Valentinstagsmassaker?
Gute Frage. Man weiß es nicht, weil es kein offizielles Polizeiergebnis oder Ergebnis einer Ermittlung von Staatsanwälten gibt. Es wurde niemals irgendjemand angeklagt. Das, was man weiß, das sind Spuren, Hinweise, denen die Polizei damals nachgegangen ist. Das, was die Zeitungen berichtet haben. Und es gab einige Kriminelle, die aber erst Jahre später mit Insiderwissen nach außen gegangen sind. Da ist aber oftmals die Frage, was kann man davon wirklich für glaubhaft anerkennen?
Was glauben Sie? Was ist da wirklich passiert?
Es gibt zwei Namen, die tauchen immer wieder auf in diesem Wust von Informationen. Der erste Name ist eher unbekannt, Fred Burke, Spitzname Killer. Das war Angehöriger eines Syndikats aus St. Louis, den Eagles Rats, die enge Beziehung zu Al Capone in Chicago hatten.
Mhm.
Und der zweite Name ist halt Al Capone, der berühmte, berüchtigte Bandenchef aus Chicago, der aber eher nicht als Täter, sondern als Hintermann, als Strippenzieher bei dieser Geschichte in Erscheinung getreten ist. Und Fred Burke war wahrscheinlich derjenige, der einer der 6, 7 Täter, die Angaben variieren da ein bisschen, war, der die Tat geplant hat, durchgeführt hat und selber auch den Abzug gedrückt hat an diesem Tag. Da gibt es sehr konkrete Spuren bei ihm. Er wurde 9 Monate später in einem Nachbarstaat Michigan in eine Schießerei verwickelt. Er konnte flüchten, er hat einen Polizisten getötet und man hat einen Bungalow entdeckt, wo er gewohnt hat in dieser Zeit. Und dabei kamen einige interessante Spuren zutage, unter anderem 2 Maschinengewehre der Marke Thompson. Mhm. Und die Ballistik war damals zwar noch in den Kinderschuhen, aber Chicago hatte schon bereits ein Kriminallabor, welches solche Tests durchführen konnte. Und siehe da, es waren die Tatwaffen.
Mhm.
Und man konnte nur leider nicht nachweisen, wie war die Geschichte dieser Waffen. Wann kam Fred Burke in den Besitz dieser Waffen? Und insofern hat man ihn niemals dieser Tat später angeklagt, sondern wegen eines anderen Mordes, wegen des Polizistenmordes. Deswegen ist er in den Knast gewandert und ist dann 1940 gestorben, ohne jemals ausgesagt zu haben.
Mhm. Da haben wir eine heiße Spur, was die Täter angeht, aber wer waren denn die Opfer?
An dem Tag sind ja 7 Männer ums Leben gekommen. Die meisten waren entweder Bandenmitglieder von George Moran, dem großen Gegenspieler von Al Capone damals in Chicago, oder sie waren eng verbandelt mit diesem Syndikat. Und man vermutet einfach, dass das ein gezielter Anschlag gegen Moraines Bande war, von Al Capone in Auftrag gegeben, weil Moraine war der letzte verbliebene Konkurrent von Al Capone in Chicago. Vorher die beiden anderen großen Gangsterbosse, Dean O'Bannon, Jaime Weiss, hatte er bereits in den Jahren zuvor beseitigt. Außerdem hatte Moraine zwei Attentate auf Al Capone vorher in Auftrag gegeben.
Also er hatte auch Zeit noch, für Rache sozusagen.
Genau, ein sehr gutes Motiv, um da zurückzuschlagen. Und es gab noch eine konkrete Geschichte, der die Polizei am Anfang auch nachging. Moraine soll angeblich mehrere Schnapslieferungen eines Syndikats aus Detroit an Al Capone gekapert haben. Und da gab es dann eben auch einen Grund dazu, sich ein bisschen zu rächen dafür.
Jetzt haben wir schon oft diesen Namen verwendet. Al Capone, der ist ja auch in Hollywood groß dargestellt worden, fast glorifiziert worden als Schurke, Bösewicht, Bandenkopf. Was war das für ein Typ, Al Capone? Kann man über den irgendwas sagen?
Über den kann man sehr viel sagen. Also ich würde eher die Unterschiede herausarbeiten, was ihn unterschied von anderen Gangsterfiguren dieser Zeit. Aha. Und warum er heute in Erinnerung geblieben ist, als der Supermafiosi, den jeder kennt wirklich noch. Al Capone ist eigentlich aus relativ behüteten Verhältnissen gekommen im Vergleich zu den anderen. Das war nicht die arme Leute-Geschichte. Sein Vater war Friseur und der hat sich um die Familie gekümmert, hatte immer genügend Geld. Der Mann hat bis zu seinem 21. Lebensjahr relativ normal gearbeitet. Der war Buchhalter in Baltimore und kam dann, weil er vorher schon Kontakte als Laufbursche oder als Barkeeper mit organisierten Verbrechen hatte, überhaupt erst zu dieser Geschichte dazu und stieß dann 1921 nach Chicago zu seinem ehemaligen Ziehvater Johnny Torrio, der damals die große Figur im Verbrechen in Chicago war. Und hat dann diesen Job im Prinzip dort gelernt und sich dann eben bis 24, 25 zum mächtigsten Mann von Chicago aufgeschwungen.
Schon mit Mitte 20, ziemlich steile Karriere, ne?
Genau. Und was das Besondere war, die anderen Gangster, das waren eher so Schlägertypen. Die konnten Schutzgeld erpressen, die konnten einen Überfall machen oder sowas. Aber die konnten nicht so weit denken, wie kann ich viel Geld machen, dauerhaft viel Geld machen. Und diesen Unternehmerinstinkt, den hatte Al Capone. Der konnte eben auch denken, wie kann ich so eine Chance wie die Prohibition, wie kann ich das nutzen, indem ich das regelrecht industriell anlege, das Ganze, und dadurch sehr viel Geld generiere und dadurch einen sehr großen Apparat mir leiste und sehr viele Leute schmiere in der Polizei, in der Politik und sowas. Und das dauerhaft eben für meine Zwecke nutze. Und das zweite Problem, wenn ich sehr viel Geld mache als Krimineller, ich muss das ja irgendwie tarnen. Ich muss ja gucken, wie das nicht auffällt, dass die Steuerbehörde oder sowas.
Ich muss es waschen.
Genau. Und da gibt es diese schöne Geschichte, das ist möglicherweise eine Legende, der deutsche Begriff Geldwäsche, woher kommt er? 1931, glaube ich, war es beim Prozess, fragt der Richter ihn: Herr Capone, was ist Ihr Job? Ich bin im Wäschereibusiness. Das stimmte auch. Er hatte mehrere Beteiligungen an Waschsalons. Warum Waschsalons? Weil das ein Bargeldgeschäft ist. Werden vorne Münzen reingeschmissen und das Finanzamt hat es total schwer nachzuweisen, wie viel Geld ist da reingekommen. In Büchern kann ich Betrag X eintragen. Das ist natürlich das Schwarzgeld, was da umgesetzt wird. Hinaus muss ich es natürlich versteuern, aber dieses Geld kann ich ja nehmen als Gangsterboss, mir davon ein Haus kaufen, mir Autos kaufen oder was auch immer und sagen, das ist völlig legal erworbenes Geld.
Kommt halt aus dem Waschsalon.
Diese Fähigkeit, diese Findigkeit, die hatten viele seiner Ganoven-Kollegen nicht. Natürlich haben das andere dann später nachgeahmt, aber einer muss es sich ja erstmal ausdenken. Mhm. Und das war eben Al Capone das Besondere an ihm wahrscheinlich.
Und jetzt haben Sie gerade die Prohibition seine große Chance genannt. Ohne diese Phase der Prohibition und ohne das Alkoholverbot in den USA, wäre er so groß geworden?
Nein. Das ganze organisierte Verbrechen wäre nicht so groß geworden oder nicht so schnell so groß geworden. Also so, wie wir es weltweit kennen, die USA ist ja absolut zentral für diese Entwicklung. Und die Prohibition war die Riesenchance, von der Bandenkriminalität zur organisierten Kriminalität überzugehen.
True Crime Story heißt die Website von Günter Becker, wo er schreibt über legendäre Kriminalfälle, wie zum Beispiel das Valentinstagsmassaker. Und wir haben uns gerade ausführlich über die 20er Jahre und Al Capone unterhalten. Danke, Herr Becker.
Vielen Dank für das Gespräch.
Wenn wir hier schon die ganze Zeit über Al Capone, die Mafia und das organisierte Verbrechen reden, eine Stunde History hier und Matthias bei mir im Studio, haben wir eigentlich, Matthias, sowas wie eine gängige Definition für diesen Begriff, also für organisierte Kriminalität?
Ja, also darüber haben sich das Bundeskriminalamt und die Justizminister von Bund und Ländern einen Kopf gemacht und eine Definition beschlossen, die zwar mittlerweile mehr als 10 Jahre alt ist, aber offenbar jedenfalls immer noch Gültigkeit. Sie lautet, und ich zitiere das: Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn und Machtstreben eben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig zusammenwirken.
Ja, ja,
das
okay.
klingt jetzt ein bisschen steif, aber er besagt eben, dass es um Gewinn- und Machtstreben gehen muss und von erheblicher Bedeutung sein muss. Und dann wird festgestellt, dass organisierte Kriminalität erstens unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, zweitens unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder drittens unter Einflussnahme auf Politik, Massenmedien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft stattfindet.
Wenn ich mir das so überlege, ne, wenn du dir jetzt mal eine Autoklaubande vorstellst, ne, die so richtig im großen Stil bundesweit Autos zocken und weiter verhehlen, das würde ja eigentlich nicht unter diese Definition fallen, ne?
So ist es. Und zwar, weil diesen Straftaten eben besondere Charakteristika fehlen. Es werden nicht andauernd Polizisten bestochen. Es gibt keinen Kontakt zu Massenmedien oder öffentlicher Verwaltung und auch nicht zur Justiz. Eher im Gegenteil werden die Repräsentanten dieser Organisation in der Regel gemieden, sagen wir mal vorsichtig, und eben nicht aufgesucht. Wenn man aber Schwarzbauten errichten will oder wenigstens bestimmte Vorschriften beim Bau von Wohnungs- oder Geschäftshäusern umgehen will, dann muss man geradezu Kontakte mit diesen Behörden aufnehmen und sie auf die eigene Seite ziehen. Und das geht bekanntlich am besten mit jeder Menge Bargeld, das man mit Drogengeschäften oder in Bordellbetrieben einnehmen kann. Und wenn das alles zusammenkommt, dann handelt es sich um organisierte Kriminalität.
Wie damals schon in den 20er Jahren rund um Al Capone. Eine Stunde History hier.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt also bestimmte Strukturen und Merkmale, die zutreffen müssen, damit man von organisierter Kriminalität sprechen kann. Das haben wir eben hier gelernt. In eine Stunde History. Und jetzt fragen wir mal bei Thomas Welskopp nach, wie diese Strukturen und Merkmale unter Al Capone aussahen und auch unter den anderen Köpfen des organisierten Verbrechens im Chicago der 20er Jahre. Denn Thomas Welskopp ist Historiker an der Universität Bielefeld und hat zur Prohibition und eben genau dieser Zeit, in der Al Capone lebte, veröffentlicht. Grüße Sie, Herr Welskopp.
Guten Tag.
Wie konnten denn Capone und Co., es war ja eben nicht nur Al Capone allein, damals überhaupt so stark werden? Was war deren Machtbasis?
Also die organisierte Kriminalität in den USA hat eine längere Geschichte, die bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückgeht und ist die typische Geschichte der Entstehung von Parallelgesellschaften in Einwanderer-Ghettos.
Mhm.
Und dort bilden sich dann zunächst solche Nachbarschaftsstrukturen aus, die typisch sind für solche Parallelgesellschaften in Ghettos. Das heißt, auf der einen Seite bilden sich Jugendgangs, also Nachbarschaftsbanden praktisch, die das Leben unsicher machen, und es steigen Figuren auf, die so Nachbarschaftspaten werden, zu denen man dann gehen kann, wenn man eine Wohnung braucht oder Arbeit oder so, weil die allgemeine öffentliche Verwaltung in diesen Gegenden nicht funktioniert. Und das bildet sich dann in den 1920er Jahren auf einer völlig neuen Stufenleiter aus, weil eben die Einkommen aus dem Alkoholschattengeschäft das alles finanziell möglich machen.
Also dieses Geschäft mit dem Alkohol, das kommt dann eben dazu sozusagen, um diese Macht, die Al Capone ja auch erringt, möglich zu machen.
Ja, genau, das kommt dazu. Und man hat vorher schon ein reiches Portfolio dessen, was man kriminell macht. Da ist hauptsächlich dann Schutzgelderpressung dabei und Einbrüche, Raube und so alles, was man sich so vorstellen kann. Mhm. Auftragsmorde seltener. Auf jeden Fall gibt es die ganze Palette, die immer darauf aus ist, dass für die entsprechende Gang im entsprechenden Viertel so eine Art Renteneinkommen einfällt, dass man sozusagen ein sicheres Einkommen hat. Ja, auch, dass man als Kreditteil sich betätigt und so weiter.
Sie haben gerade auch von Schutzgelderpressung gesprochen. Wir haben ja in der Sendung auch häufiger schon eben von geschmierten Cops und auch Politikern, ja, und Leuten aus dem Justizapparat gehört. Das heißt, Korruption ist auch immer Bestandteil von organisierter Kriminalität?
Das ist auch definierender Bestandteil. Ja, weil nur durch Gewalt können sich diese Strukturen nicht halten. Und das Interessante hier in den USA ist, dass viele der später zu Gangbossen aufsteigenden Figuren zusammen mit Politikern und späteren Polizisten aufgewachsen sind. Ja, also die sind, die kommen aus einem Viertel und kennen sich von Kindheit an, und da bilden sich dann so lebenslange Nutzfreundschaften. Ja. Und die werden natürlich auch flüssig gehalten durch finanzielle Zuwendungen. Ja, Capone versucht es dann nachher später auf die reine finanzielle Basis zu stellen und nur finanziell zu schmieren. Aber das ist nicht so sicher und vertrauenswürdig wie diese persönlichen Beziehungen.
Und dann obendrein, Sie haben es ja schon erwähnt, auch die Gewalt, wie ja auch eben im Valentinstag-Massaker. Das heißt, auch Gewalt war gehörte, wie haben Sie es vorhin gesagt, zum Repertoire der organisierten Kriminalität?
Die gehörte dazu. Und das Grundelement dieser Gewalt ist die Verteidigung von Reviergrenzen. Das ist dann eine Sache dieser Jugendgangs. Und das wird später, wenn der Alkoholschattenmarkt entsteht, wichtiger. Dann wird es sozusagen ausgedehnt auf ein größeres Gang-Territorium, die damit dann eine Art Gebietsmonopol errichten, indem sie dann also monopolartig ihren Alkohol ausschenken können. Und der wird an den Rändern dann auch verteidigt durch Gewalt mit viel größeren finanziellen Mitteln und anderen Waffen, ja, also jetzt Schusswaffen und schnellen Autos und so weiter. Und dann gibt es eben gezielte Morde gegenüber missliebigen Führern konkurrierender Gangs.
Wenn Sie das so beschreiben, Herr Welskopp, wie gut die organisiert waren damals, die Banden rund um Capone, und eben was sie auch für ein Repertoire an Möglichkeiten hatten, ihre Interessen durchzusetzen, wie erging es denn eigentlich den Sicherheitsbehörden zu der Zeit, eben der Polizei zum Beispiel ganz einfach, die diese Banden gejagt haben? Waren die denn eigentlich gewachsen?
Die waren denen absolut nicht gewachsen. Also was die städtischen Polizeien angeht, gibt es eben diese wechselseitigen Verwachsungen, ja, also diese Kontakte, sodass also die Verfolgungsintensität eigentlich nur immer mal sporadisch zunahm, wenn ein neuer Staatsanwalt gewählt wurde oder so. Da kommt übrigens auch der Name Untouchables eigentlich her, dass die also in ihrer ersten Karrierephase dann so ein bisschen durchgegriffen haben, bis sie dann selbst sozusagen andere Angebote bekommen haben.
Und dann mitgemacht haben.
Und die Behörde, die eingerichtet worden ist, also das Bureau of Prohibition mit ungefähr 2000 Agenten, die waren natürlich völlig überfordert, das Alkoholverbot bundesweit durchzusetzen. Ja, also das war eine nicht schlagkräftige Behörde, selber sehr korruptionsanfällig, schießwütig. Die Agenten haben also einen Test für Drittklässler nicht bestanden. Also das heißt, die waren auch des Alphabets nicht unbedingt mächtig.
Oh, wow.
Ja, also das ist ein absoluter Fehlschlag gewesen.
Thomas Welskopp, Professor an der Universität Bielefeld, hat veröffentlicht und geschrieben und geforscht zur Prohibition und eben zur Zeit, in der Al Capone aktiv war, auch zum organisierten Verbrechen, und war gerade bei uns zu Gast in Eine Stunde History. Danke, Herr Welskopp.
Vielen Dank.
Also wir müssen ja nur noch mal ganz kurz an den Mann namens Abu Chaker denken. Arabischer Clanchef in Berlin, sitzt im Gefängnis, weil er angeblich die Kinder von Bushido hat entführen lassen wollen. Und schon muss uns klar werden, wenn wir nur an diesen einen Namen denken, dass Al Capone, das Valentinstag-Massaker, ja, und das organisierte Verbrechen eben nicht nur Geschichte sind, sondern dass es das auch heute gibt. Reden wir mal über dieses spezielle Phänomen der Clan-Kriminalität mit Ralf Gadban. Er ist Islamwissenschaftler und hat eben erst ein Buch über genau dieses Thema geschrieben. Hallo, Herr Gadban.
Guten Tag.
Also fangen wir doch mal so an, Herr Gadban. Ist das denn überhaupt organisierte Kriminalität, was die Clans da machen in Berlin?
Ja, auf jeden Fall. Das gehört zur organisierten Kriminalität, aber unterscheidet sich auch von der organisierten Kriminalität in einem entscheidenden Punkt. Nämlich die Freiwilligkeit. Bei der organisierten Kriminalität haben wir mit Menschen zu tun, die freiwillig zusammenkommen, um eine Straftat zu planen und zu begehen. Bei der Clan-Kriminalität wird man in den Clan hineingeboren. Also man hat keine andere Wahl, da der Clan ruht auf verwandtschaftliche Beziehungen.
Ist das denn bei anderen Strukturen krimineller Organisationen, ist das da anders? Also jetzt zum Beispiel bei der Mafia, da hört man doch auch mal, dass das auch über die Familie funktioniert.
Nee, das heißt Familie, aber das sind nicht unbedingt Verwandten. Man kann Mitglied der Mafia werden und man kann auch aussteigen. Na gut, dann ist es manchmal schwer auszusteigen. Aber das sind keine Verwandte und die Möglichkeit, die Mafia zu unterwandern, ist gegeben. Also mit V-Männern kann man sich reinschleichen, aber bei den Clans ist das nicht möglich. Die Verwandtschaft ist die Grundlage und ein V-Mann kann sich nicht als Cousin oder Bruder angeben, also das ist unmöglich. Deshalb sind die Beziehungen etwas kompakter und die Verschwiegenheit ist größer und der Polizei ist es fast unmöglich reinzukommen.
Vielleicht muss man aber auch nochmal grundsätzlich fragen, Herr Gadban, warum arabische Clans überhaupt in Deutschland kriminell im großen Stil aktiv sind. Wie und woher kam das?
Ja, erstmal die Clanstrukturen haben sie mitgebracht mit der Migration. Und in den arabischen und in den Ländern des Nahen und Mittleren Osten bildet die Großfamilie die Grundlage der sozialen Organisation und hat verschiedene Grade von Solidarität. Unter den Großfamilien, die Clans, sind diejenigen, die eine größere Solidarität vorweisen. Und mit der Migration haben wir viele Großfamilien aus diesen Gegenden hier bekommen, also die sind nach Deutschland emigriert. Und nicht alle sind als Clan organisiert. Also zum Beispiel bei den türkischen Gastarbeitern herrscht die Familie im großen Stil. Aber nur bei den Menschen aus den östlichen Gebieten, also bei den Kurden, findet man Clanstrukturen. Bei den Arabern, die sind auffällig geworden, weil sie nicht als Gastarbeiter damals kamen, sondern als Flüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge, und das war neu in Deutschland. Deshalb hat man sie als Wirtschaftsflüchtlinge betrachtet und hat das Asylverfahrengesetz erschwert, um ihr Aufenthalt in Deutschland so unangenehm zu gestalten wie möglich, in der Hoffnung, dass sie weggehen. Die sind nicht weggegangen.
Und ist das der Grund, warum sie denn kriminell geworden sind?
Ja, das hat dazu geholfen. Also das heißt, die wurden am Rande der Gesellschaft gedrängt und dort konnten sie ihre Clanstrukturen reproduzieren und stärken. Die Integration in unserem Land, in einer modernen Gesellschaft, ist immer individuell. Und eine Voraussetzung für die Integration ist die Sprengung der Gruppe. Aber mit dieser Asylpolitik hat man die Gruppe gestärkt, anstatt sie zu sprengen.
Und Herr Gabban, wenn Sie sagen, am Rande der Gesellschaft, was heißt das denn eigentlich dann für, nennen wir das mal, die Identifikation der Clans mit Deutschland? Also fühlen die sich hier zu Hause oder ist das hier nur ein Geschäftsfeld für Sie?
Die fühlen sich hier nicht zu Hause, auch nicht im Libanon. Nirgendwo fühlen sie sich zu Hause. Sie fühlen sich nur in ihrem Clan zu Hause, in der Werbe der verwandtschaftlichen Beziehungen. Deshalb kann man sagen, alles außerhalb des Clans ist sozusagen Feindesland, also fremdes Feindesland. Und je nachdem, wie die Umgebung sich gestaltet, ob sie Widerstand leistet, zum Beispiel im Libanon, da können sie die Gesellschaft nicht angreifen und kontrollieren. Aber in Deutschland, in einer individualisierten Gesellschaft, die Möglichkeit, die Einzelnen zu kontrollieren, zu bewältigen und zu berauben, ist gegeben und davon haben sie Gebrauch gemacht und die haben sich in Richtung Kriminalität entwickelt.
Sagt der Islamwissenschaftler Ralf Gadban in Eine Stunde History. Danke Ihnen.
Ja, bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Dann schauen wir am Ende der Sendung nochmal vor die eigene Haustür, Matthias. Denn organisiertes Verbrechen, das gab es ja nicht nur in den 20ern in den USA, das gibt's heute, auch nicht nur in Mexiko oder Kolumbien oder so, sondern eben auch hier bei uns in Deutschland. Wie ernst zu nehmen ist denn das Ganze, beziehungsweise Matthias, was sozusagen, wie ernst nehmen unsere Sicherheitsbehörden auch dieses Thema?
Also sie nehmen das sehr, sehr ernst. Eigentlich ist die Zahl der Straftaten nicht das Entscheidende. Wichtiger scheint zu sein, dass Angehörige oder Unterstützer, zum Beispiel der sizilianischen Cosa Nostra, der Camorra aus Neapel oder der kalabrischen 'Ndrangheta, die Bundesrepublik als sogenannten Flucht- oder Ruheraum nutzen. Hier verhalten sie sich dann mehr oder weniger unauffällig, weil sie aus verschiedenen Gründen eben abtauchen wollen. Das Hauptbetätigungsfeld dieser italienischen Mafia-Organisationen sind Drogenhandel und Geldwäsche, Schutzgelderpressungen und natürlich Prostitution, wobei die 'Ndrangheta derzeit die Nummer 1 im Kokainhandel ist. Das Bundeskriminalamt, das sich mit diesen Gruppen zu beschäftigen hat, spricht den italienischen Mafiosi ein hohes Maß an Professionalität zu. Ihre Gruppen weisen zudem einen hohen Organisationsgrad auf, was die Verfolgung ihrer Straftaten natürlich erheblich erschwert.
Wobei es jetzt ja auch nicht nur 'Ndrangheta und Camorra und so weiter sind, also nicht nur die italienischen Banden, die in Deutschland aktiv sind.
Nein, natürlich nicht. Es gibt viel mehr. Seit etwa 20 Jahren machen Syndikate aus den ehemaligen Sowjetrepubliken in Deutschland und anderen europäischen Ländern von sich reden. Die Gemeinsamkeit dieser russisch-eurasischen Gruppen, so heißen die, die das Bundeskriminalamt kategorisiert hat, das ist ihre kulturelle Herkunft aus einer der untergegangenen Republiken der damaligen UdSSR. USA. Mhm. Diese Leute haben ein sehr eigenes und ein sehr spezielles Wertesystem, das mit unseren Gesetzen oder Normvorstellungen nichts am Hut hat. Diese Banden sind streng hierarchisch organisiert. An der Spitze steht so etwas wie ein Pate, dem unbedingt Folge zu leisten ist und der die meisten finanziellen und sozialen Vorteile aus eben diesem Syndikat zieht. Neben der, sagen wir mal, klassischen italienischen Mafia und der russisch-eurasisch organisierten Kriminalität ist auch die sogenannte Rocker-Kriminalität mehr und mehr zu einem Teil eben der gesamten organisierten Kriminalität geworden.
Hatte ich ganz am Anfang mal gesagt, große Schießerei, gerade erst im Januar 2019 in Köln. Aber ist das, also das gilt schon auch als organisierte Kriminalität, ja, also diese Rockerbanden, ne?
Zumindest nach Auffassung des BKA spricht der streng hierarchische Aufbau, die engen personalen Beziehungen zwischen den Mitgliedern und die eigenen Regeln und Satzungen, die ähnlich wie bei den russischen Gruppen vollkommen eigenen Vorstellungen folgen, eben für diese organisierte Kriminalität. Mhm. Das hat nichts mehr mit dem Grundgesetz und anderen gesellschaftlichen Regeln zu tun, sondern es steht außerhalb von Rechtsstaat und freiheitlicher Gesellschaftsordnung. Die Angehörigen tragen eine gemeinsame Kluft, das hebt sie ab von anderen und zeigt den elitären Anspruch, den sie haben, einem besonderen Kreis anzugehören, der sich Dinge herausnimmt, die anderen verweigert bleiben.
Von Capone zur deutschen Rockerbande 2019, das war die eine Stunde History heute. Danke dir, Matthias. Angefangen haben wir in der Windy City, Chicago, und nächste Woche gucken wir auch nochmal auf die Geschichte der USA, wo es ja bekanntermaßen im Grunde mit kleineren Ausnahmen nur zwei große politische Parteien gibt, die was zu sagen haben. Das sind die Demokraten und auf der anderen Seite die Republikaner. Und letztere wurden vor 165 Jahren gegründet. Unser Thema dann nächste Woche in einer Stunde History. Mein Name ist Markus Dichmann. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.